Der Montagabend bei Sky Sport Austria reden wir über Fußball. Herzlich willkommen bei Talk und Tore. Und schon wieder ist einer weg. Achter Trainerwechsel bereits in dieser Bundesliga-Saison. Die Wiener Austria hat sich heute Vormittag von Thomas Letsch getrennt. Sein Nachfolger ist vorerst einmal sein bisheriger Co-Trainer Robert Ibertsberger. Darüber wollen wir heute reden und natürlich über alles andere, was diese Bundesliga so einzigartig macht in dieser Saison. Ich freue mich sehr auf eine interessante Diskussion mit dem Trainer des SV Mattersburg, mit Klaus Schmidt.
Guten Abend.
Mit dem ehemaligen Trainer des SK Rapid, mit Goran Djuricin. Hallo.
Hallo.
Und auch bei uns zu Gast unser Sky-Experte, Hans Krankl.
Guten Abend.
Ja, und Sie, liebe Zuschauer, können sich wie immer aktiv an unserer Sendung beteiligen, via Twitter, via Facebook oder via Instagram. Stellen Sie Ihre Fragen, werfen Sie sich rein in die Diskussion. Ja, Thomas Letsch ist nicht mehr Austria-Trainer. Einen Tag nach der 1:3 Heimniederlage gegen Altach kam heute für den Deutschen das Aus, Hans. Ist es nachvollziehbar, auch wenn sich die Austria gestern trotz einer Niederlage für die Meistergruppe qualifiziert hat?
Ja, es ist nachzuvollziehen, wenn man die gestrigen Interviews noch dazugehört hat, war es eigentlich noch klarer. Und trotzdem, dass sie es geschafft haben, ist ja die Austria auch in letzter Zeit nicht gut. Ja. Und dass der Trainer immer drauf zahlt, das wissen wir sowieso, das ist nichts Neues.
Ja. Goran Djuricin, schön, dass Sie bei uns sind, wieder mal. Leiden Sie mit, wenn ein Trainer gehen muss, ein Kollege?
Ja, jetzt, wo ich das selber am eigenen Leib gespürt habe, wie das ist, kann ich mir vorstellen, wie es ihm geht, und das tut mir sehr leid um ihn. Aber ja, das ist leider Gottes das Geschäft, und man muss dann immer schauen als Verein, wie analysiert man die Situation? Geht es einem wirklich nur um den Tabellenplatz oder geht es einem um die Leistung, und dementsprechend reagieren oder agieren die Vereine immer, und in dem Fall war es so, dass sie sich getrennt haben von ihm.
Ja. Klaus Schmidt, leben Trainer allgemein in Österreich dank der Ligareform unter Anführungszeichen gefährlicher als jemals zuvor?
Ja, davon bin ich überzeugt. Also ich glaube, dass diese Ligareform, wie sie sie momentan darstellt, dass ihre dazu beiträgt, dass im Wochentakt Trainer gewechselt werden. Wenn man sieht, vorige Woche waren es zwei, diese Woche war es einer. Wer weiß, ob das der letzte war. Also es beschleunigt sich das Ganze, und das macht dann natürlich, wenn man da in diesem Geschäft drinnen ist, sehr, sehr nachdenklich. Und ja, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann werden wir wahrscheinlich alle 3 bis 4 Monate ausgewechselt werden. Und die Frage ist, wo das hinführt. Die Frage ist, ob das zielführend ist. Wenn man sich dann vielleicht einmal anschaut, was danach kommt nach einem Trainerwechsel, dann ist es der ein oder andere Wechsel, wahrscheinlich hätte man sich den vielleicht sparen können. Aber es hängt sicher auch mit der Schnelllebigkeit der Zeit ab, und es scheint jetzt immer nur mehr so, naja gut, der Trainer ist weg, wer ist morgen weg? Und das kriegt so eine Dynamik, das macht mir ein wenig Angst.
Ist das was, worüber man als aktiver Trainer bei einem Club, auch wenn es gerade erfolgversprechend läuft, nachdenkt?
Ja, natürlich, weil jeder schon einmal in dieser Situation war. Wenn man einmal in dieser Situation ist, dann geht es einem sehr, sehr nahe. Es geht um Existenzen, es geht um berufliche Entwicklung. Und dann fühlt man, wie das ist. Und wenn ich heute her, ja, Thomas Letsch, dann weiß ich, wie es dem heute geht, ja, und sicher nicht gut, und in den nächsten Tagen sicher auch nicht gut. Und wenn man sich in die Lage dieser Personen hineinfühlt, dann denkt man natürlich auch quasi einmal, wie war es bei mir, wie läuft es bei mir, geht es so weiter, überlebe ich den Sommer und so weiter. Und das kommt natürlich dann schon auf die eigenen Gedanken zurück, aber ja, wenn man da dabei sein will, dann muss man mit der Situation leben.
Wenn man sich solche Gedanken macht, kann man dann Tag für Tag seinen Job perfekt machen?
Ja, natürlich, weil das ist auch diese Gedanken gehören zum Job dazu. Also das ist part of the game, und deswegen muss man einfach da durch, und diese Informationen oder diese Schlagzeilen, wie sie auch sind, wie sie die Leute, so scheint es auch, einfordern, weil das ist sicher auch ein Mitgrund, warum die Situation sich so beschleunigt, dann muss man das ebenso schnell lesen, runterschlucken, kurz reflektieren und nach vorne schauen und trotzdem auch zwischendurch einmal demütig sein und sagen, ja, Gott sei Dank, läuft es bei mir momentan.
Karan Türecin, wie geht es Ihnen ein halbes Jahr nach Ihrem Weggang von Rapid?
Ja, natürlich viel besser jetzt. Also ich komme mit einem ganz anderen Gefühl daher. Hm. Es ist angenehmer, wenn man herkommt, man braucht es nicht rechtfertigen für jede Kleinigkeit.
Also war es auch eine Erleichterung für Sie?
Zum Schluss schon, ja, muss man schon ehrlich zugeben. Es hat dann, ein sehr, sehr, unter Anführungszeichen, schreckliches Ende gegeben. Ja, psychisch war es nicht einfach für mich, muss ich ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein. Und deswegen, was Klaus jetzt gesagt hat, kann ich voll nachvollziehen. Es wird immer schwieriger, die Konkurrenz wird immer größer. Wenn man jetzt sieht, Innsbruck hat sich entschieden für einen Amateurtrainer, was ich vollkommen verstehe. Man will seine jungen Trainer forcieren. Aber aus jeder Ecke kommt schon ein neuer Trainer. Also die Konkurrenz wächst und wächst. Und man hat dann wirklich dann schon Angst um seine Zukunft. Und man macht sich viele Gedanken.
Auch Existenzsorgen?
Na sowieso, hundertprozentig. Wir sind in Österreich, wir sind nicht in Deutschland, nicht in Spanien, nicht in Italien, nicht in England. Wir verdienen alle nicht so viel Geld, wie manche das glauben da draußen. Und deswegen ist das unser Beruf meiner Meinung nach nicht immer so schön, wie manche Leute das glauben.
Ja, und dieses viel härter geworden als zu deiner Zeit?
Nein, ich glaube ich glaube nicht, aber das Kurzlebige ist jetzt, das ist in der Mode, das ist im Fußball, das ist international noch viel ärger wie bei uns. Aber ich sehe das ein bisschen anders, weil jeder weiß, dass ich die österreichischen Trainer, die eigenen jungen österreichischen Trainer lieber habe, aber wenn man jetzt nimmt, zum Beispiel Wacker Innsbruck, den Karl Dagsbacher geht es weg, es wird der Juniorentrainer oder der Unter-21-Trainer wird dann erster Trainer. Es ist bei der Austria der Trainer weg und es ist der Ibertsberger, der sein Co-Trainer ist. Dann frage ich mich, was hat sich geändert? Was hat sich dann geändert wirklich beim Verein? Es war bei ihm so. Er war beim Kanadi und ist dann statt dem Kanadi geblieben. Und die Frage ist dann, ich frage mich dann, was wollen die Vereine verändern? Dann haben sie den Schuldigen gefunden. Sie haben den Schuldigen genommen, weil das weiß man, das ist immer ein Trainer. Es können nicht die Spieler sein, weil die wo schlecht sind oder die, wo die faulen Äpfel sind, die kannst du nicht raushauen, weil das ist zu viel. Also muss der Trainer dran glauben. Aber wenn solche, noch einmal, ich begrüße den Robert Ibertsberger überhaupt.
War dein Spieler?
Als junger Trainer, ja. Also, aber es ändert ja nichts. Der war ein Trainerteam dabei, der war ja, was soll der anders machen?
Du meinst, es ist immer ein schaler Beigeschmack, wenn der Co-Trainer übernimmt, wenn sein Chef gehen muss?
Das sowieso. Gut, das ist jedem selbst überlassen. Das ist nicht meine Entscheidung. Bei mir war es immer so, dass ich das Trainerteam, was ich gehabt habe, das waren einmal der Rainer Kinas, einmal der Heini Strasser, einmal der Kovacic im Nationalteam. Ich habe immer meine Co-Trainer gehabt und mein Trainerteam nebenbei, die Tormann-Trainer und so weiter, so wie jeder. Und bei mir war es halt so, wahrscheinlich waren die Menschen so mir so treu ergeben und ich bin sehr stolz auf das, die sind immer mit mir gegangen. Also es ist keiner beim Verein geblieben, weil die wollten das selber nicht. Und das finde ich für richtig, weil ein Trainerteam heißt ja deswegen Trainerteam, weil sie zusammen sind, weil sie mit einer Partie, mit Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, denen ich vertraue, mit denen arbeite ich über viele Jahre zusammen, das kann sich einmal ändern auch. Aber trotzdem ist es so, dass sie, nochmal, wenn ein Co-Trainer übernimmt, der schon im Verein ist, ändert sich in Wahrheit nichts, das ist nur eine Alibi-Aktion des Vereins.
Also du nennst es Alibi-Aktion, die Austria hat sich trotzdem dazu entschlossen, heute einen Trainerwechsel vorzunehmen. Einen Tag eben nach der 1:3 Heimniederlage gegen Altach, Markus Klima.
Generali Arena, heute 14 Uhr. Ralf Mohr sichtlich niedergeschlagen. Bereits einige Stunden zuvor ist klar, es geht nicht weiter mit Thomas Letsch.
Wir hatten ja nicht nur den aktuellen Tabellenstand oder nur das blanke Ergebnis, sondern schon, wie wir auch spielen. Und das war gestern einfach viel zu wenig für das, was wir auch vorgehabt haben, viel zu wenig für das, was auch unser Anspruch ist. Und dementsprechend haben wir dann auch gehandelt.
Schlusspfiff gestern Abend. Dieses 1:3 gegen Altach. Fassungslosigkeit, Ratlosigkeit, Sprachlosigkeit, Pfiffe. Die Austria taumelt in die Meistergruppe. Es ist recht schnell klar, so kann es nicht weitergehen.
Was aus meiner Sicht nicht zu übertreffen ist, war die heutige Leistung. Das ist einfach nur nicht Bundesliga-tauglich. Das ist einfach so, dass man nach so einer Leistung auch von uns jetzt sportlich nicht zur Tagesordnung übergehen kann, sondern da wirklich Tacheles reden muss. Und das wird auch sicherlich Konsequenzen haben, weil es auch nicht abzusehen war, dass wir einfach derartig schlecht Fußball spielen.
Denn eine Woche zuvor, 4:2 gegen Hartberg, der Jubel groß. Die Erleichterung ebenso, bei der Mannschaft wie beim Trainer.
Natürlich, durchschnaufen ist es immer angenehmer, hier zu stehen nach einem Sieg. Aber vor allem muss ich den Hut ziehen vor meiner Mannschaft, vor jedem einzelnen Spieler.
Und dann kommt Alltag und die große Leere. Gestern wie heute.
Wir hinterfragen natürlich genauso die Qualität der Spieler, wenngleich es jetzt gerade nach dem gestrigen Spiel nicht so ausgesehen hat, aber die Qualität der Spieler, auch aktuell haben wir schon, um ein attraktives Fußballspiel bieten zu können.
Spiel verloren, Meistergruppe aber fixiert, Trainer rausgeworfen, diese Austria.
Also die Basics haben gefehlt, hat Thomas Letsch gestern gesagt. Die Mannschaft sei nicht Bundesliga-tauglich gewesen, hat der Sportdirektor Ralf Mohr gemeint. Und der Trainer muss gehen. Ist das akzeptabel auf Sicht? Gibt eigentlich immer dieselben Erklärungen.
Ja, wie der Hans schon gesagt hat, das ist, der Trainer muss dran glauben, ob die Spieler jetzt in Form sind oder nicht ihre Leistungen bringen, ob der Sportdirektor vielleicht den einen oder anderen Fehlgriff in der Kaderplanung gemacht hat. Es bleibt dann am Ende der Trainer auf der Strecke und das ist in unserem Berufsbild drinnen und das gehört zum Geschäft und das muss man mitnehmen, auch wenn es bitter ist und wenn man versucht, noch an Dingen zu drehen, Dinge zu beeinflussen, so wie der Thomas Letsch vorige Woche gedacht hat, so, jetzt geht's.
Jetzt haben wir den Turnaround
geschafft. Wir haben in der Unterzahl eine Partie gewonnen und dann kommt eine Woche später noch einmal der gnadenlose Rebound und du bist Geschichte. Und es ist traurig. Ja. Man muss es einfach so stehen lassen.
Trotz allem ist es eben so, dass dann immer der Trainer das sogenannte schwächste Glied in der Kette ist. Die Austria hat ja das Motto Anspruch und Stil, hinkt den eigenen Ansprüchen und auch dem eigenen Stil in dieser Saison allerdings doch deutlich hinterher. Hans, worin siehst du die Hauptgründe dafür, dass es bei der Austria in dieser Saison nicht läuft?
Sie spielen ganz einfach nicht konstant. Sie spielen nicht mit diesem Material, was sie haben, nicht genug gut Fußball. Sie haben zu wenig Siege. Sie schaffen sogar das Oberplayoff, haben es geschafft, aber sie verlieren daheim Partien, so wie gegen Alltag und so weiter. Also konstant sehr, sehr schlecht. Also dass sie so sicher im oberen Playoff sind, ist eigentlich eher ein Wunder. Ja.
Es gibt natürlich immer Argumente für...
Spricht eigentlich wieder für den Letsch,
genau. Wenn wir so reden. Was gegen Thomas Letsch spricht, ist seine persönliche Bilanz als Austria-Trainer. Die ist nämlich die schlechteste seit 18 Jahren. Er hat nur 46% der Bundesligaspiele, immerhin 46% der Bundesligaspiele verloren. Das schaffte unter Anführungszeichen zuletzt Ari Hahn im Jahr 2001. Und er hat 9 der ersten 21 Bundesligaspiele verloren. Also die Austria spielt die schlechteste Saison seit 96, 97, wenn man sich an diesen Zahlen orientiert. Ist es dann auch legitim, dass der Sportdirektor und die Vereinsführung sagt, das ist genug, wir müssen etwas tun, wir können eben nicht die ganze Mannschaft austauschen?
Ich glaube, bei Austria und bei Rapid ist es generell sehr speziell, weil sehr viele Leute mitreden wollen und auch mitreden. Man lässt die Leute auch mitreden. Ich glaube, das ist auch ein Problem.
War das Ihr größtes Problem
auch? Einer der Probleme wahrscheinlich. Und Man hört ja die ganzen Monate schon, dass man nicht zufrieden ist mit der Philosophie und mit der Leistung und man ist aber Dritter. So, deswegen habe ich gleich am Anfang gesagt, man muss entscheiden, ist für mich die Tabelle wichtig oder die Leistung? Weil oft ist es so, dass der Tabellenplatz richtig schlecht ist, aber die Leistung sensationell und sogar dann fliegen die Trainer auch. Das heißt, man muss sich dann wirklich im Klaren sein, was was will man? Und ich sage, es gibt ja eine Studie, ich weiß jetzt nicht, was die genau sagt. Ich glaube, ein Jahr ist der Durchschnitt, die Durchschnittszeit eines Trainers. Und die hat er jetzt. Und ich glaube, das ist voll in Ordnung. Ich war bei Rapid 1,5 Jahre und ich finde das, wenn ich jetzt nachdenke im Nachhinein, finde ich das relativ lange eigentlich.
Ja, aber, ist das nicht das Hauptproblem? Ich meine, ein Trainer ist ein leitender Angestellter eines Clubs. Kein Wirtschaftsunternehmen käme auf die Idee, nach einem Jahr einen Chef einfach rauszukicken, weil die Zahlen nicht passen.
Ja, das ist das Hauptproblem. Wenn man sich als neuer Trainer oder als neuer Trainer in einen Verein, zu einem Verein kommt, hat man eine leitende Funktion. Man muss das ganze System kennenlernen. Man muss sich in dieses System einarbeiten, in dieses Umfeld einarbeiten. Und das dauert. Und man braucht ein gewisses Fingerspitzengefühl. Wo kann ich ansetzen? Wo gibt's Möglichkeiten, meinen Weg gut einzubringen? Und das braucht seine Zeit und diese Schnelllebigkeit macht das Ganze noch schwieriger. Und ich bin der Meinung, dass der Großteil der Wechsel einfach auf Sicht nicht den richtigen oder das erwünschte Ergebnis bringen. Ja, weil man sieht, es gibt kurzzeitig dann einmal einen Push, der Neue kommt und bringt vielleicht 2-3 andere Ideen, 2-3 andere Spieler, die jeder Spieler bei einem Trainerwechsel merkt, okay, vielleicht kriege ich eine Chance. Es kommt in ein Training eine gewisse Dynamik, es kommt eine bessere Trainingsqualität. Aber was passiert nach 3, 4, 5 Wochen?
Bleibt wenn der Trainereffekt
das,
dann verpufft.
Wenn dieser sogenannte Trainereffekt oder der Effekt der neuen Führungsperson verpufft, was passiert dann? Ja? Ebt es wieder ab oder nimmt es wieder oder bleibt es auf dem Niveau? Und sehr, sehr oft verebt es nach 4, 5 Wochen und das ist ja das gleiche oder ähnliche Probleme wie vorher. Und deswegen denke ich, wäre es an der Zeit und ich glaube, da fordert es vielleicht sogar eine andere Gesprächsrunde von Managern oder Sportdirektoren oder Präsidenten, die dann mal ihre Trainerentlassungen Revue passieren lassen und sagen, welche Trainerentlassung oder welcher neuer Trainer hat mir wirklich geholfen. Und da werden wir wahrscheinlich auf eine Quote kommen, die sich nicht mit dem deckt, was sich die Leute hier erwarten oder was sich die Vereine bzw. Sportdirektoren hier erwarten. Und ich möchte auch dazu sagen, dass was der Hans gesagt hat, Austria hat sich qualifiziert, ja, aber sie haben 30 Punkte, denke ich mal, ja, und Hartberg ist 9. und hat 25 Punkte, ja, also es sind 6, 7 Vereine, ja, das ist ein nuller Tag, ja, wo man dann sagt, ja, geht das 2 Punkte auf, bist du dabei, hat die Austria 1 Punkt weniger, kämpfen sie am Sonntag ums Überleben, ja, oder ums Überleben über den Strich. Und deswegen muss man klar sehen, es gibt 2 Vereine momentan in Österreich, die über dem Niveau spielen, das ist Red Bull und LASK. Und der Rest spielt ja, auf einem ähnlichen Niveau. Und hat Austria einen anderen Anspruch, aber es ist die heilige Wahrheit. Und ich wünsche dem nächsten Trainer bei der Austria sehr, sehr viel Glück und sehr viel Erfolg und ich hoffe, dass...
Er wird es nicht leicht haben.
Er wird es nicht leicht haben.
Ja. So. Ich glaube, ein Problem ist auch, das Trainerprofil an sich selber, muss der Verein ja ein Profil erstellen und sagen, okay, genau das wollen wir. Wir wollen einen, der vorne attackiert, wir wollen, der kickt oder wie auch immer. Und dementsprechend muss man auch die Spieler holen.
War das Hauptproblem bei der Austria, dass man ja über Jahrzehnte eigentlich für Ballbesitzfußball gestanden ist? Ja. Und dann holt man sich einen Trainer, der eigentlich für das Red Bull-System
Ich glaube, man lebt oft dann zu sehr in der Vergangenheit. Man redet immer von Tradition. Red Bull hat keine Tradition und man sieht, wo Red Bull ist. Man muss die Tradition einmal weglassen und man muss schauen, wie sieht die Gegenwart aus und wie kommen wir in die Zukunft. Und da muss sich jeder Verein was einfallen lassen. Und da muss das Trainerprofil passen. Ich kann nicht einen Trainer holen und ein halbes Jahr später sagen, eigentlich passt er nicht hin oder die Spieler passen nicht.
Hatte Thomas Lenz die Mannschaft zur Verfügung, mit der er sein Spiel durchziehen konnte?
Das muss ja eher am besten wissen.
Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass der Thomas Letsch, ich glaube nicht, dass er bei jedem Spieler involviert war. Mhm. Wahrscheinlich, nehme ich an. Aber angeblich war Ralf Muhr auch nicht bei jedem Spieler involviert.
Gut, der hat im Prinzip erst von
eben. Im Juni. Und deswegen ist es dann schwierig.
Ja, wer war dann involviert?
Ich weiß es auch nicht.
Andere Leute
wieder. Aber dann verlangt man vom Thomas Letsch, der, wie der Klaus richtig gesagt hat, der kommt dorthin zu einem großen Verein, der alles unter Kontrolle haben muss, der delegieren muss, der eine Philosophie bringen muss und dann hat er Spieler zur Verfügung, die vielleicht gar nicht das umsetzen können, was er will. So, und jetzt haben die meisten Trainer haben eine Philosophie, der geht nicht weg von seiner Philosophie und zum Schluss kommt dann das raus, was jetzt rausgekommen ist, wobei es nicht so schlecht ist, wenn ich Dritter bin. Das heißt, man muss sich wirklich überlegen in Zukunft als Verantwortlicher in den Vereinen, wen hole ich, wie mache ich das und welche Spieler hole ich. Und nicht immer an Traditionen denken, was einmal vor 10, 20 Jahren bei Austria oder bei Rapid, sondern wie will ich in Zukunft mein Spiel gestalten. LASK hat zwar auch eine vergangene, Entschuldigung, aber LASK hat jetzt da, sage ich mal, das Red Bull-Spiel übernommen.
Ja, aber LASK verfolgt jetzt schon 4 Jahre unter Oliver Glasner.
Und ich glaube, das ist ja das beste Beispiel. Da mischt sich keiner ein. Ich war beim Oliver hospitieren.
Im Herbst? Ich glaube, 2 Monate, nachdem sie bei Rapid aufgehört haben schon.
Ja, das wird noch knapper, glaube ich.
Sogar. Ja, okay.
Also, Chapeau, Hut ab, was der macht dort. Und er ist allein verantwortlich für fast alle Bereiche. Und,
beim Oliver Glasner hat es ja auch nicht von Anfang an gleich funktioniert. Der hat ja mit dem LASK
gerne mal den Aufstieg verpasst. Jetzt steigt er nicht auf von der zweiten in die erste Liga. So, ich glaube, dass 90% der Vereine ihren Trainer gekündigt hätten, bin mir ziemlich sicher. Mhm. Die haben das dort nicht so gemacht. Sie waren begeistert von seiner Arbeit. Sie haben gewusst, dass auch Glück dazu gehört, dass du nicht immer aufsteigst, wenn du die beste Mannschaft bist.
Er wurde ja auch gleich mit einem 4-Jahres-Vertrag ausgestattet.
Eben, also da war schon viel mehr Vertrauen da. Das heißt, man spürt da schon dann dieses Vertrauen und diese Sicherheit, diese Selbstverständlichkeit in dem Verein beim LASK, die jetzt passiert. Da könnte man sich dann einige sicher ein Stück abschneiden.
Geht es um Vertrauen oder geht es auch um Wertschätzung
des Trainerbüros? Ich würde das ausschließen noch. Die Philosophie eines Vereines muss immer der Verein vorgeben, nicht der Trainer. Und die Philosophie eines Vereines muss man, wenn man zufrieden ist mit dem, weiterführen. Siehe die großen Clubs in der Welt, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, die verfolgen ihre Philosophie. Und nach dieser Philosophie werden die Trainer geholt und dem Trainer wird vorgesagt, wir haben diese Philosophie, willst du die mit uns mitgehen? Spieler kann er sich natürlich aussuchen, wenn das ein Trainer ist. Und diese Philosophie muss der Sportdirektor und der Trainer mitgehen.
Gut, aber große Clubs machen auch Fehler, hat man bei Manchester United.
Van Gaal, natürlich. Menschen machen immer Fehler, das ist in Ordnung. Trotzdem hat er, gut, warum hat der Mourinho nicht zu Manchester United gepasst? Weil er für die Philosophie dieses Vereines nicht steht. Er steht nicht für das. Manchester United steht für richtigen Fußball, für Junge, für die kommen aus der eigenen Mannschaft, kaufen 2, 3 Stars dazu, spielen mit eigenen Spielern, spielen ein modernes System und so weiter und so fort. Der Mourinho ist ein Trainer, der möchte haben, eine Mannschaft mit lauter Stars, der möchte sofort Erfolg haben, der möchte eine Mannschaft sich zusammenkaufen, die im ersten Jahr sowohl Meister wird. Das hat auch nicht der Herr Mourinho bei Manchester United zusammengebracht.
Rudi Völler von Leverkusen hat gesagt, okay, wir haben schnelle Spieler, wir haben eine hohe Qualität in unserer Mannschaft mit Offensivspielern. Ich will, dass wir vorne attackieren, wie mit 3 Stürmern spielen. Wo gibt es so einen Trainer? Peter Bosch. So, und so muss man agieren, denke ich. Ist nicht immer so leicht.
Nimm die Holländer her. Nimm nur das große Ding vom Nachwuchs. Die ersten waren die immer damit auch von Ajax Amsterdam. Oder die holländischen Vereine. Aber ich nehme jetzt Ajax her. Bei Ajax gibt es nur ein System, das hat der Cruyff erfunden. Leider Gottes ist er schon tot. Ein großes Idol von mir, der hat erfunden 4-3-3. Und bei Ajax wird von der Knabenmannschaft bis zur ersten Mannschaft 4-3-3 gespielt mit 3 Sturmspitzen. Es werden ausgebildet in der Knaben, in der Schüler, in der Jugend und in der Juniorenmannschaft ein Linksaußen, ein Rechtsaußen und ein Mittelstürmer. Ja, das soll man halt einer zeigen, am Verein, es wird einzelne noch geben, aber wenn ich übertreibe, am Verein, der das so macht in diesem Ajax Amsterdam, hat verkauft seit 25 Jahren, haben keine Mannschaft, nie für die Champions League. Jetzt sind die Jungen ein bisschen da, aber verkaufen seit 20, 30 Jahren die besten Spieler.
Gut.
Spielen bei den besten Vereinen.
In den vergangenen 10 Jahren war auch ein Loch, aber...
Ja, aber sie haben immer wieder... Sie verstehst die Philosophie?
Ja,
es geht um das. Sie haben dasselbe System immer gespielt Und sie haben immer, auch wenn sie nicht gut waren, immer große Spieler an schon, ja, andere Vereine verkauft.
Aber ist es eine Systemfrage oder, Klaus, geht es nicht eher um die Spielanlage, die man eben verfolgt? Also
möchte,
die Art und Weise, wie man Fußball spielt.
Ich möchte vorher noch was einwenden. Sie haben gesagt, es geht um die Wertschätzung. Ja. Ja. Ich denke, dass es in der Wertschätzung so ist, dass man als Trainer irgendwo hinkommt und diese Wertschätzung muss man sich erarbeiten. Ja? Man bekommt eine Wertschätzung, man gibt eine Wertschätzung an die Personen, die im Verein verantwortlich sind, weiter. Und wenn es eine Halbwertszeit von einem Jahr, 8 Monaten, 7 Monaten gibt, dann kann man so eine Wertschätzung nicht aufbauen. Oder ist es extrem schwierig, eine Wertschätzung aufzubauen. Und man kann wenn die Wertschätzung nicht so gegeben ist von der einen bzw. von der anderen Seite, kann man auch schwerer durch Krisen oder schwierige Situationen durchgehen. Wenn es einmal, wie man so schön sagt, einregnet und es ist ja eine Wertschätzung da, ja, dann kann man sich auch einmal über so eine Situation drüber reden. Wenn aber der Trainer 4, 5, 6 Monate da ist, man kennt sie noch nicht so gut, man weiß nicht genau, wie der eine und der andere tickt, ja, und dann kommt es zu einer Ergebniskrise, wie man so schön sagt, dann ist es natürlich leicht, ja, okay, dem Trainer die Papiere in die Hand zu drücken und zu sagen, wir nehmen einen Nein. Und dann kann das Ganze nicht so wachsen, wie das sein sollte, um ein Gebilde zu haben, das erfolgreich ist. Neben jeder Art von Philosophie und auch bei diesen großen Vereinen wie Manchester, Arsenal ist zum Beispiel auch so ein Thema. Ja. Die haben auf ihre großen Trainer gebaut, da war Wertschätzung da, da war Vertrauen da zwischen Präsidenten und Trainer und somit ist das Ganze gewachsen und da war auch sicher nicht immer alles großartig und jedes Ergebnis top. Ja. Und da sehe ich ein großes Problem, dass es eben zu solchen Schnellschüssen oder zu solchen Entscheidungen kommt.
Aber geht es nicht grundsätzlich auch um die Wertschätzung dem Berufsstand der Trainer gegenüber?
Ja, das kommt natürlich auch dazu. Es gibt eine Vielzahl an Trainern, die versucht irgendwo in dieses System hineinzukommen, die versucht auch gerechterweise oder gerechtfertigterweise nachzurücken. Und da werden natürlich dann immer wieder Hebel in Bewegung gesetzt, um diese Wertschätzung, das, was halt wachsen soll, irgendwo zu brechen. Und dann passieren Dinge, die halt auch das ein oder andere mal nicht passieren sollten. Und das macht es natürlich auch in der einen oder anderen Situation.
Und das gibt es im Ausland natürlich auch, dass man nicht wertgeschätzt wird. Nur im Ausland werden die Trainer, das ist nicht so wie bei uns, im Ausland werden die Trainer natürlich mehr wertgeschätzt und vor allem, da gibt es nicht, dass irgendein Spieler über einen Trainer was sagen könnte, in Spanien oder in Italien, dass irgendein Spieler den Trainer nur in der geringsten Art und Weise kritisieren darf, dann ist er weg oder kriegt er schwere Geldstrafe oder das oder anderes, oder den haben sie raus. Also das ist, da wird ganz anders umgegangen. Da gebe ich ihm schon sehr recht. Die Wertschätzung gegenüber den Trainern in Österreich ist sicherlich nicht so gegeben. Gut, wir sind nicht das große Ausland, wir sind nicht
der
große
Fußball. Woran liegt das, glaubst du?
Das liegt an dem mangelnden Respekt. Und so wie er das schon gut erklärt hat, vielleicht zu wenig Zeit, um einen Menschen, einen Trainer und auch einen Menschen kennenzulernen. Weil in dem Moment, wie es dann draufkommt, dass das eigentlich auch ein super Mensch ist und hat als Trainer nicht die Resultate, hat nicht die Zeit, ist er schon wieder weg. Und die kommen dann drauf, der ist eigentlich ein klasse Bursch und ein Mensch vor allem den und hat keine Resultate, hilft ihm trotzdem nichts. Also diese Wertschätzung ist zu wenig, weil ich glaube, der Respekt gegenseitig bei allen Fanstrainer, Spielertrainer, Funktionäre, besonders gegenüber dem Trainer, Sportdirektor, Trainer, auch das ist eine Konstellation, die es jetzt natürlich im modernen Fußball gibt. Und Sportdirektor und Trainer ist eine ganz komische Geschichte. Für mich muss immer ein Sportdirektor sein.
Wobei Sportdirektoren leben ja auch immer gefährlich.
Ja, aber Sportdirektor leben immer länger wie Trainer. Immer ein bisschen länger
aber
wie Trainer.
Aber die Halbwertszeit wird
und
auch
das
weniger.
Ist, ja? Das ist die erste Ungerechtigkeit, die beginnt. Aber ich sage immer, bei Vereinen müssten sich die Sportdirektoren, ich weiß nicht, ob das geht, immer, Aber der Sportdirektor und der Trainer sollten sich sehr gut verstehen. Wenn sich die zwei verstehen, und ich glaube, das zeigen auch die verschiedensten Beispiele, wenn man Beispiele aufnimmt, wo sie die verstehen, dann glaubt es. Dann glaubt es auch im Kaderaufbau, dann glaubt es in der Kaderplanung, dann glaubt es in dem, dass ich Spieler kaufe. Vielleicht habe ich einmal als Trainer eine andere Meinung wie der Sportdirektor, dann muss ich mit Sam diskutieren,
genau.
Was gehört für unser Spiel, was für ein Spiel will ich. Das sollte alles schon der Sportdirektor und der Trainer ja miteinander schon lang besprochen haben. Und ich denke mir, das ist nicht immer so, besonders nicht bei uns.
Das wäre normalerweise eine optimale Situation, aber die hat man leider nicht immer im Fußball. Mhm. Und das ja zurückkommen möchte zu dem Thema Co-Trainer. Oft passiert es dann schon so, dass der Verein den Co-Trainer installiert und du den einfach mitnehmen musst oder so annehmen musst. Das wollte ich schon immer loswerden. Ja, Damir Kanat hat mich damals angerufen als Trainer. Wir haben uns gekannt. Mehr war es nicht. Und es ist so, wenn er mein Freund gewesen wäre, wäre ich in der Sekunde mit ihm mitgegangen.
Als er damals von Rapid vor die Tür gesetzt wurde.
Das ist für mich normal, das habe ich beim Herauf schon gemacht, beim Andi. Mhm. Der war Pandorf-Trainer und ich war Pandorf-Amateur-Trainer. Ich wollte in der Sekunde aufhören und hat der sportliche Leiter gesagt, bitte mach wenigstens bis Ende der Saison fertig. Es waren, glaube ich, noch 6 Wochen, habe ich ihm den Gefallen getan. Also für mich ist das auch normal, was Hans Krankl meint, dass wenn du Co-Trainer bist und schon jahrelang befreundet bist mit dem Trainer und immer mit ihm unterwegs bist, na, dann ist das ja ganz logisch, dass ich mit ihm aufhöre. Aber wenn ein Fremder mich anruft und mich als Co-Trainer installiert, dann sind die Erwartungen schon ganz anders. Ne? Und wenn der Verein dann an dich tritt und sagt, okay, willst du es nicht versuchen, dann ist es, glaube ich, eine Chance als junger Trainer, die wahrscheinlich jeder mitnimmt. Und das wollte ich nochmal klarstellen.
Gut, das ist kein Vorwurf von dir.
Nein, überhaupt
nicht. Das würde jeder machen.
Ich kann nicht jahrelang Co-Trainer sein.
Na klar. Also,
bei irgendwem
selbstverständlich.
Und dann in den Rücken fallen. Das geht gar nicht für mich. Ja, aber
das
wollte ich nur klarstellen, weil ich weiß nicht, ob Robert Ibertsberger von Lecce installiert worden ist. Das weiß ich jetzt gar nicht.
Wurde von Lecce auf alle Fälle zur Austria geholt.
Okay, dann muss man halt schauen, ob das wirklich dann eine andere Philosophie
man
wird
weiß auch
oder
nicht,
ist.
Ist interimsmäßig?
Ja, eben.
Oder so
vorher ist es dann ganz
vorerst
schwierig.
Mal interimistisch. Traust du ihm zu, über längere Zeit Austria-Trainer zu werden? Die einzige Cheftrainerfunktion war kurz beim WAC in der vergangenen Saison, 2 oder 3 Spiele.
Der Robert Ibertsberger war mein Spieler. Als Trainer möchte ich ihn nicht beurteilen, weil das wäre unfair. Ich weiß es nicht. Ich wünsche es ihm von Herzen. Aber wenn er jetzt dazu schaut, vielleicht ich wünsche es vom Herzen, dass er einen Erfolg hat mit Austria und vielleicht der Trainer bleibt, weil er ihn gern mag. Aber das ist kein Kriterium, weil er ihn gern mag.
Welcher Trainertyp wäre jetzt der Richtige für die Austria in dieser Situation?
Schwierig zu sagen. Also wenn er einen guten Zugang hat zu den Spielern, hast du immer Chancen. Ich habe das selber bei mir gesehen. Ich war auch ein No-Name. Wenn der Robert einen guten Zugang zu den Spielern hat und er sie jetzt erwischt, dann hat er eine Riesenchance, Austria-Trainer zu bleiben. Und ich wünsche ihm das auch. Aber da gehört Glück dazu, das ist ganz einfach. Ich habe meine erste Partie gleich 3-0 gewonnen. Und wenn du das Glück dann auch noch mitnimmst, dann ist alles drinnen.
Ernst Baumeister wäre frei.
Karl Lachs, Ernst Baumeister, Andi Ogris, Peter Stöger.
Ja.
Möchtest du noch mehr? Ich kann nicht Austria helfen, entschuldige, du wirst ja nicht erwarten, dass ich Austria da hilft. So habe ich 3 gute Namen gesagt.
Also, mehr kann ich also nicht. Du stehst nicht zur Verfügung.
Ich?
Ja, gut. Coco, wie ist es mit dir?
Dass du das fragen traust.
Nein, Entschuldigung, ich ziehe die Frage wieder zurück.
In unserer Sportsendung,
als Sky-Sportsendung. Das kann nichts Violettes haben.
Das wird noch ein Nachspiel haben. Das hat ein Nachspiel.
Gut. Coco hat ja aus der Vergangenheit, also der wäre vielleicht dann auch in der Ziehung bei dir.
Zum Beispiel.
Gut. Kommen wir zum Sportlichen, zu einem verrückten Spieltag gestern. Und so sieht die Tabelle nach der 21. Runde des Grunddurchgangs in der Tipico-Bundesliga aus. Salzburg 9 Punkte vor dem LASK. Die Austria und St. Pölten haben sich also gestern qualifiziert mit Niederlagen für die Meistergruppe. Und jetzt geht's noch für 4 Clubs um 2 Plätze. Wolfsberg und Sturm vor der 22. und letzten Runde, also über dem Strich. Und dahinter dann Rapid und Mattersburg mit jeweils 26 Punkten. Wie genau, Klaus Schmidt, haben Sie sich die Tabelle angeschaut seit gestern?
Ich habe schon einen sehr, sehr guten Blick darauf geworfen. Ich habe vorige Woche das erste Mal begonnen, wirklich auf die
nach
Tabelle.
Nach dem
1-0-Sieg in Innsbruck haben wir mal die Konstellation, die ganzen Partien, die noch anstehen, angeschaut und habe gemerkt, dass alle heiligen Feiertage von 5 Jahren zusammen auf die nächsten 2 Wochenenden zusammenfallen müssen. Jetzt waren einmal Pfingsten, kein Samstag und eventuell auch der Christtag waren schon gestern. Und es sind aber noch so 8 bis 9 Feiertage, die nächstes Wochenende noch auf um 17 Uhr plötzlich hereinbrechen müssen. Und es müssen 3 Partien, um auf den Punkt zu kommen, heraus so ausgehen, wie sie sind und dass wir eben das schaffen. Das heißt, wir müssten unsere Partie gegen St. Pölten gewinnen, Rapid dürfte gegen Hartberg nicht gewinnen oder dürfte nur unentschieden spielen und Sturm muss gegen Austria verlieren. Das sind 3 Partien, die ja, ungefähr, sage ich einmal, eine 4-6%ige Chance beinhalten. Schauen wir, unser Job ist, die 3 Punkte am Sonntag gegen St. Pölten zu machen.
Und dann schauen, was rauskommt.
Wir können nicht auf Unentschieden spielen. Wir haben 26 Punkte. Das heißt, machen wir ein Unentschieden an 27. Punkt. Hilft es uns in der Qualifikationsrunde nicht, da die Punkte oder die bei der Halbierung abgerundet wird. Das heißt, wir müssen 3 Punkte geben und da bleibt nichts übrig. Und deswegen sollten wir das schaffen. Schauen wir um 19 Uhr, wie die anderen gespielt haben und dann haben wir vielleicht die Hand hier oben und sonst schauen wir es uns aus der Qualifikationsliga an.
Es wird auf alle Fälle wieder unglaublich spannend am kommenden Sonntag. Vielleicht so turbulent, vielleicht so dramatisch wie gestern, Markus Klimmer.
Wenn dir Mattersburg einfach so einen Strich durch die Rechnung macht.
Es ist jetzt schwierig geworden. Also ich hätte den Punkt auch genommen und mit dem Punkt hätten wir uns sicher noch geholfen.
Wenn in dieser Phase auch der Draht nach oben eine Rolle spielen könnte.
Naja, im Herbst hat er mir einige Male verlassen, aber...
Dann hat er was gut zu machen.
Ja, vielleicht macht er was gut.
Es ist ohnehin ein Sturm der Emotionen an diesem Sonntag.
Gruber! Ein sensationelles Tor!
Tor in Wien!
Er ist drin, der zählt!
Ja, gibt's denn sowas?
Das ist der Wahnsinn.
Und Tor! Tatsächlich! Unfassbar! Aibu! Wahnsinn, wie St. Pölten da patzt!
Niederlage und dennoch Meistergruppe. St. Pölten ist dabei.
Das einzige Trostpflaster heute ist, dass wir in der Meisterrunde sind.
Erleichterung, durchatmen. Oder etwa nicht? Auch die Austria hat ihr großes Ziel erreicht. Meistergruppe fixiert.
Wie absurd ist die aktuelle Situation?
Sehr absurd, ja.
Wenn sich dagegen in Hartberg die Aufregung gelegt hat, werden sie erkennen.
Es ist ja so, wenn wir uns ehrlich sind, wir sind ja noch immer der TSV Hartberg. Die Erwartungen haben sich natürlich nach dem Herbst ein bisschen verschoben und ich will jetzt nicht sagen, dass sie realitätsfremd geworden sind, aber wir haben schon gewusst, wo wir herkommen und wo wir hinkommen.
Sturm mit großen Chancen, auch weil man sich gestern in Salzburg die Frage stellt.
Tabur gegen Siebenhandel. Was macht Tabur? Er schießt einen Strafstoß, wie man ihn nicht schießen sollte.
Wir wissen, dass wir auf jeden Fall noch punkten müssen, also die hinter uns sind knapp dran, also gemütlich werden wir da nicht reingehen.
Auch sein Team.
Wer nicht sich und jetzt ist er drin!
Mit einem Bein in der Meistergruppe. Die Trümpfe in der Hand. Das Lavantal in Aufregung.
Der Puls ist schon noch leichter heute, muss man sagen.
Es ist eine Nervenschlacht der ganz besonderen Sorte. Ein verrückter Spieltag. Die Meistergruppe fast komplett.
Bis am LASK und bis auf Salzburg ist jeder unverdient in der Meistergruppe.
Frust. Auch bei Rapid.
Jetzt sind wir im Hintertreffen und müssen wir schauen, dass wir letzte Partie alles rausholen und auf Glück von den anderen hoffen.
Was für ein Tag. Was für ein Tag.
Ja. War ein schöner Sonntag, oder?
Ja, SV Mattersburg hat seit 6 Jahren nicht gegen Rapid gewonnen und das macht es natürlich charmant und das war eigentlich die Hauptfreude. Also da denkt dann keiner an die Tabelle, da denkt man, dass man ein Heimspiel gewinnt vor 10.500 Zuschauern. Das war schon lange nicht mehr da in Mattersburg. Die Leute haben sich gefreut auf das Spiel und sie sind auf ihre Rechnung gekommen und kommen natürlich dann Emotionen ins Spiel und wir haben uns riesig über den Sieg gefreut und es war ein schöner Abend, ja.
War unglaublich emotionsgeladen, natürlich aufgrund der Konstellation in der Tabelle, auch aufgrund der Tatsache, dass Didi Kübauer ein gebürtiger Mattersburger ist, irgendwie für diesen Club steht. Hat man das gespürt auch im Stadion, dass das ein ganz besonderer Fußballsonntag ist?
Ja, es hat sich natürlich in der letzten Woche bereits aufgebaut. Ja, man bekommt mit, dass in der Stadt reges Interesse herrscht, dass plötzlich alle am Fußballplatz gehen wollen und ins Stadion gehen wollen und gibt es Karten für die Haupttribüne und so weiter. Und dann spürt man natürlich das. Und wenn man weiß, dass der Didi ja, einen richtigen Anteil hat dafür, dass der Verein jetzt auch da ist als Spieler, war er sicher da sehr, sehr maßgeblich daran beteiligt. Und man weiß auch, welchen Stellenwert dass er als Spieler in der Mannschaft gehabt hat. Dann, ja, erscheint der Didi im Stadion, dann wird's natürlich, kribbelt's natürlich. Und man weiß auch, dass der Martin Bucher und der Didi Küper ein sehr, sehr interessantes und inniges Verhältnis miteinander pflegen oder gepflegt haben. Und das macht's natürlich auch noch umso interessanter.
Ja, Goran Djuricin hat sich das Spiel 90 Minuten gestern angeschaut in der Einzeloption auf Sky.
Ja, natürlich.
Was war ausschlaggebend für den Mattersburger Sieg?
Ich glaube, diese neu erfundene Bogenlampe von Gruber war sicher ein Glücksfall.
Schauen wir gleich einmal drauf, weil
hat einiges dazu beigetragen.
Das ist nicht neu erfunden, ist eine
Ich habe schon lange nicht mehr so gesehen, wieder neu erfunden.
War auf alle Fälle ein sensationeller Schuss. Ball ist optimal aufgehoben.
Ich habe sogar Stimmen gehört, wo es geheißen hat, dass Strebinger den halten muss, aber ja? Bin ich nicht der Meinung. Also der ist ganz schwierig gekommen.
Zu weit vom Tor.
Achso.
Ja. Bisschen zu weit von Deutschland.
Ach, das senkt sich schon sensationell in die Ecke. Also, ich glaube, das war ein super Start für die Mattersburger. Auf der anderen Seite waren die Mattersburger aktiver, die ersten 20 Minuten. Richtig gut gespielt, 20, 25 Minuten. Rapid ist erst dann in Schwung gekommen. Sie haben etwas defensiv gewirkt, haben im Mittelfeldpressing agiert. Ich hätte mir erwartet, dass sie vielleicht eher weiter vorne attackieren. Aber es war schwierig, auf dem Platz Fußball zu spielen.
Rapid mutiger erwartet?
Vielleicht ein bisschen, aber auf der anderen Seite, was nutzt dir, mutig zu sein, wenn du dann verlierst zum Schluss? Also das ist immer Ansichtssache. Aber es ist so, dass sicher ein bisschen Glück dabei war, erste Halbzeit, aber nicht so unverdient, weil sie eben die ersten 25 Minuten besser waren, die Mattersburger. Dann war Rapid am Drücker. Dann hat, glaube ich, Mattersburg auch einen großen Fehler gemacht beim 1-1 vom Schobesberger. Da darf man dann nicht mehr rausspielen, denke ich. Das war dann ein Geschenk an Rapid.
Schauen wir gleich drauf, weil auffällig war schon gestern, Herr Schmidt, der Versuch war immer da,
rauszuspielen. Ja, sie wollten immer schön rausspielen, obwohl auf dem Platz sehr, sehr schwierig war. Die Gegebenheiten waren nicht vorhanden gestern, um so rauszuspielen. Ja, und Schobesberger, den ich leider nicht zur Verfügung gehabt habe im Herbst, ein sensationeller Spieler, wenn er gut in Form ist. Und macht das Tor natürlich auch gleich wunderschön, technisch, hervorragend. Ja, und zweite Halbzeit hat Pavlovic die Riesenchance, da habe ich dann mitgezittert. Ja, hat mir ein bisschen leid getan, weil ja so ähnliche Probleme wie bei mir waren, dass man die Chancen nicht macht, reinmacht. Haben sie noch eine Möglichkeit dazu gehabt, noch zweite Halbzeit und dann ein sensationeller ein positiver Aussetzer von Mara, der einmal aus der zweiten Linie in die Tiefe sprintet und das Tor macht. Ja. Aber ich habe mich nicht gefreut für Rapid natürlich, weil ich der Meinung bin, dass Rapid unter die ersten sechs gehört in die Meisterrunde, allein durch die Zuschauer und dieses Prickeln. Aber ich habe mich für Klaus Schmidt natürlich persönlich gefreut, weil Rapid schlägt man nicht jeden Tag.
Ja. Wie waren Ihre Gedanken eigentlich bei diesem Gegentor?
Ja, wir haben natürlich eine Idee gehabt, wie wir das Spiel eröffnen wollten. Wir haben gewusst, dass Rapid uns jetzt nicht wirklich anpressen wird. Das haben sie in den vergangenen Spielen auch nicht so gehandhabt. Und deswegen haben wir den Weg über einen kontrollierten Spielaufbau gesucht. Und dass dann aus der Situation heraus ein Ball auf die Sechs gespielt wird, so auf den Kano, das war nicht im Programm. Das hat sich einfach im Spiel ergeben. Und dann versucht, es war relativ knapp vor der Halbzeit, dann habe ich versucht, die Emotionen herauszunehmen, mir einmal selbst zu sammeln, um der Mannschaft einfach dann nicht den großen Vorwurf in der Pause zu machen, um sie aufzubauen, damit man das Spiel eventuell noch gewinnen kann.
Apropos Schlusspfiff, erste Spielhälfte und dann, was macht Klaus Schmidt? Er sprintet Richtung Kabine. Ja. Ich habe das irgendwie gesehen und mir gedacht, okay, der muss vielleicht irgendwo hin.
Nein, er musste nicht wohin. wir haben jetzt seit den letzten beiden Heimspielen ein Videosystem in der Kabine aufgebaut. Wir versuchen uns mit der einen oder anderen Szene die Spieler auf die zweite Halbzeit vorzubereiten bzw. einzustellen. Unser Videoanalyst, der Bernd Eibler, hat drei oder vier Sequenzen vorbereitet. Und da ist es mir wichtig, vorher schnell die Analysen oder die Szenen zu sehen, welche,
dass man dann einfach,
genau, okay, ob ich dann die eine oder andere wegnehme oder ob sie mir dann in meine Gedanken hineinpassen. Und da gibt es dann natürlich dann immer so viel Zeit, bis die Mannschaft hereinkommt. Und deswegen war dieser dynamisch aussehende Lauf.
Ja, war wirklich stark. Welche Rolle hat der Boden gespielt gestern? Dietmar Grübauer hat es ja einige Male angesprochen.
Ja, ich bin nicht ganz bei ihm. Ich denke, dass auch wir versucht haben, Fußball zu spielen. Wir haben natürlich den Vorteil gehabt, zwei Wochen vorher gegen Sturm auf dem Geläuf zu agieren. Und
was ist eigentlich los mit dem Rasen?
Ja, angeblich hat es einen Pilz gegeben und der halt jetzt herauswachsen muss. Und ich hoffe, jetzt haben wir zwei Wochen, also jetzt ist ein Auswärtsspiel, dann ist Länderspielpause. Ich hoffe, dass ich die Natur und vielleicht auch der notwendige Kunstdünger in den nächsten drei Wochen das seine dazu beiträgt, dass es besser wird. Wir haben auch versucht, Fußball zu spielen und wir sind vielleicht die Spur besser damit zurechtgekommen und wir waren auch vom Kopf her, uns war klar, was auf uns zukommt und ich habe das ein oder andere Gesicht eines Rapidspielers gesehen, der den Platz eineinhalb Stunden vor Spielbeginn das erste Mal gesehen hat. Und da war natürlich alles andere als ein Jubelschrei da, sondern ich habe leichtes Kopfschütteln, verzweifelte Blicke gesehen. Und wir sind hingekommen und haben gewusst, was uns erwartet. Und deswegen, glaube ich, war das der Vorteil.
Wobei ganz so fremd kann die Situation ja für Rapidspieler nicht gewesen sein, denn der Rasen im Allianzstadion war ja auch von einem Pilz befallen und ähnlich schlecht, als Sie noch Rapid-Trainer waren.
Ja, wir haben auch einen ähnlichen Platz gehabt damals. Na, es ist, glaube ich, schon ein leichter Nachteil für die Mannschaft, die von hinten immer wieder rauszuspielen. Aber trotzdem muss man sagen, dass Mattersburg gestern probiert hat, Fußball zu spielen. Es war einfach, glaube ich, mehr die Körpersprache. Die Rapid war nicht so spritzig. Vielleicht haben sie doch den Druck gespürt, dass sie unbedingt gewinnen müssen. Ich glaube eher, dass das der Grund war, nicht der Platz. Und natürlich braucht man auch Glück, wenn man gewinnt gegen Rapid. Genauso wie man Glück braucht, wenn man gegen Salzburg gewinnt. Und das notwendige Glück hat Mattersburg auch gestern gehabt.
Hans, wie hast du die Leistung von Rapid gestern gesehen?
Ja, leider nicht so gut wie in den zwei Spielen vorher. Zwei Spiele vorher waren sehr, sehr gut, um eine positive Stimmung gegen Mattersburg auch auswärts und dass man erwarten kann, dass man gegen Mattersburg auch gewinnt, auch wenn der Platz schlecht ist, auch wenn es in Mattersburg ist, weil der Heimvorteil für Rapid war in Mattersburg genauso da. Aber die Mannschaft hat nicht so gut gespielt wie in den zwei Spielen vorher. Es ist ja alles gesagt worden, am Anfang war, schließe ich mich an, Mattersburg besser, hat geführt, hat durch einen fürchterlichen Fehler, den wir gesehen haben, hat aber Rapid vor der Pause ausgeglichen, also ideal. Zweite Hälfte war Rapid drückend überlegen, ohne viel Chancen. Die größte Chance war von Pavlovic, wie er gesagt hat. Und die haben dann ein schönes Tor gemacht, weil der Innenverteidiger nicht diszipliniert war und nach vorne gegangen ist. Der Kerl wird Schimpf gekriegt haben und hat aber das Tor gemacht.
Aber wie?
Ja, dann hat er ihm sicher positiv geschimpft. Ne? Und das ist ja dann für den kleinen Verein schön. Und für Rapid ist natürlich eine Katastrophe.
Ja. Ich glaube, das ist auch, Entschuldigung, ganz kurz, ja, so ein kleines Puzzlestück, wo ein Mara plötzlich die Motivation findet und die Energie findet, noch die 20, 30 Meter in die Tiefe zu sprinten. Und man gibt einer Mannschaft einen Spielplan mit und ist gut und schön. Manchmal funktioniert er, manchmal nicht. Aber das ist dann diese Willenskraft, die Mattersburg einfach gestern gezeigt hat und was gesagt haben, okay, wir wollen unbedingt noch gewinnen. Und es ist Mara dann gelungen in der Aktion.
Ja. Nach dem Spiel haben Sie in den Herbst geblickt, ganz kurz. Wir schauen einmal auf zwei, drei Szenen. So hat Mattersburg zum Beispiel in Salzburg verloren, in der Nachspielzeit, mit 1:2. Hannes Wolf hat damals das Tor für die Bullen erzielt. Also das wäre ein Punkt gewesen für Mattersburg. Und dann gab es diese Heimpartie gegen die Admira. Zunächst das Gegentor von Schmidt, kurz vor Schluss, und dann dieser Elfer, Marco, quasi noch. Ist das gestern nochmal hochgekommen dann?
Es ist hochgekommen und ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass ich es heute nochmal sehen muss. Aber ja, das ist die heilige Wahrheit und im Fußball muss man versuchen, nach vorne zu schauen. Es hilft nichts, wenn ich habe den Marco Kvasina am nächsten Tag nach diesem Fopato genug geschimpft, ja, wie ich nachher noch keinen Spieler geschimpft habe, was man dann am Ende des Tages auch lattern hat. Aber es hilft nichts, nachzujammern und nachzutrauern. Das ist, die Wahrheit ist, dass wir 26 Punkte haben, dass wir eine geringe Chance haben. Wir haben unsere Chancen mit beiden Füßen getreten, ja, im Herbst. Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich dafür die Rechnung präsentiert.
Wobei man ist immer noch dabei und das ist ja durchaus einmal positiv vor dieser 22. Runde.
Ja, ich denke, wir wollten gut in den Frühjahr starten. Mit uns hat niemand auf der Rechnung gehabt vor drei Runden. Oder es war nur mehr wirklich ganz, 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 ganz im letzten Eck theoretisch möglich, dass wir dabei sind. Und jetzt auf einmal darf ich da sitzen und über eine eventuelle Möglichkeit da diskutieren. Das ist ein Verdienst der Mannschaft und das gibt Zuversicht für welche Runde auch immer. Und wir sind gut gestartet. Wir sind als Mannschaft leben, wir spielen ganz einen guten Fußball und es ist auch auf einmal in Mattersburg ein schöner Fußballnachmittag gewesen, natürlich auch Rapid geschuldet.
Und man darf ja nicht vergessen, wenn man in der Qualifikationsgruppe dann Erster wird, dann kann man ja auch noch möglicherweise in den Europacup kommen heuer.
Ja, diese Möglichkeit ist für mich mehr theoretischer Natur. Natürlich ist das möglich, aber wenn man sich dann den Modus anschaut, dann hat man als Siebter da mehr Chancen, als wir momentan in die Aufstiegsrunde kommen. Okay. Aber auch diese Möglichkeit.
Aber die Chance ist einmal
Chance
da, in
St. Pölten zu gewinnen. Die Chance ist da und wenn wir in der Qualifikationsrunde spielen sollten, wären wir das Ziel ausgeben, Platz 7 anzusteuern. Und das ist unser Weg. Wir wollen uns nicht nach hinten orientieren, sondern wir wollen schauen, dass wir nach oben kommen. Und das wäre erster Schritt, Platz 7 anzusteuern und diese schwierigen Hürden für den Europacup-Platz oder Europa-League-Platz zu meistern.
Ja. Weißt du, warum er so einen Druck macht? Ich kann das hier einmal in aller Deutlichkeit sagen. Er ist Mattersburg-Anhänger. Er war immer Eisenstadt und Mattersburg-Anhänger. Und jetzt macht er auf dich Druck. Also ich wollte nur sagen, dass das auch die Zuschauer mal wissen, der Herr Druckerschütz ist Mattersburg. Also früher Eisenstadt, jetzt leider nicht mehr so.
Ich bin völlig neutral, aber Burgenländer,
jetzt komme ich gleich ins Stottern. Neutral für Mattersburg.
Ja. Okay, gut. Jetzt müssen wir es auch.
Fein. Man soll es einmal sagen. Auch nicht, ist ja nichts Böses.
Gut, passt. Kommen wir wieder zum...
Gerne, bitte.
Danke für diesen Input,
gerne.
Wie es so schön heißt. Gogo, reden wir über Ihre Zeit bei Rapid. Wie lange haben Sie gebraucht, um das Geschehene aufzuarbeiten, vielleicht abzuschließen, oder ist das noch im Gang?
Es ist schwierig. Ich habe die Jungs 1,5 Jahre trainiert. Man baut Beziehungen auf zu den Spielern, natürlich mit einem mehr, mit einem weniger. Mit vielen habe ich eine sehr, sehr gute Beziehung gehabt und habe noch den einen oder anderen Kontakt. Und mir tun die Burschen leid, wenn ich dann sehe, dass so wie gestern verlieren. Weil noch einmal betonen muss, sie müssen da oben mitspielen. Rapid gehört darauf. Und dann habe ich natürlich wie jeder Trainer seine 2, 3 Lieblingsspieler, deren Namen ich jetzt natürlich nicht nennen werde. Mit denen leide ich irrsinnig mit. Ja, aber... Ja, verarbeitet ist es schon, aber man ist immer wieder emotionell noch leicht dabei, eben weil man die Bindung hat und es war ja auch eine schöne Zeit und ich habe ja auch meine Teilerfolge gehabt dort in den 1,5 Jahren, die ich nicht vergesse und deswegen wird das natürlich eine längere Zeit noch im Herzen bleiben.
Ja, diese Saison verläuft unglaublich turbulent für Rapid und hat ja auch schon für Sie persönlich enorm turbulent begonnen. Irgendwie diese Saison 2018-2019 verkorkst vom ersten Spieltag weg, Markus Klimmer. One day, when the glory comes,
Das Warten auf ein bisschen Ruhm und Anerkennung, auf den dauerhaften Erfolg mit Rapid.
Der Druck hat sich erhöht, auf jeden Fall. Als Interimstrainer war es lockerer, muss man sagen. Aber insgesamt ist es so, dass du jeden Tag, jede Woche lernst. Und umso länger ich bei Rapid bin, umso leichter tue ich mir mit vielen Sachen. Nicht mit allen, aber mit vielen Dingen.
Im September 2017 begleiten wir ihn zu seinen Wurzeln. In Kaisermühlen ist er aufgewachsen. Zumindest ein bisschen Ablenkung, denn es ist und bleibt ein harter Kampf. Diese Saison, Runde 3, ein 0:0 gegen Wolfsberg und ein Vorgeschmack.
Wie schaut es denn jetzt in Ihnen so aus?
Ja, ich bin traurig und angefressen.
Der Herbst und seine Parolen, Teile der Fans und ihre Kampagne gegen Goran Djuricin. Und die Stimmung sollte nicht besser werden. Im Gegenteil, jetzt nur nicht in die Knie gehen.
Vielleicht kommt es irgendwann dazu, dass du wirklich den Trainer freistellen musst. Aber dann ist nicht in diesem Moment, wo es Außenstehende, wo nicht Dahintersehende es fordern, sondern das in diesem Moment, wo du es zum Wohl vom Verein und für den Erfolg der Mannschaft tust.
Zwei Tage später aber beginnt nach dem 0:2 gegen St. Pölten die Abschiedstour von Goran Djuricin. Es ist ihm wohl schon hier klar. Es ist vorbei.
Wir sind unmittelbar nach dem Schlusspfiff in der Trainerkabine gleich zusammengesessen und haben dann eigentlich gemeinsam ziemlich schnell zum Schluss gekommen, dass es für uns alle das Beste ist, so schwer dass es ist, uns ab sofort zu trennen.
Er hat's überstanden. Wieder einer, möchte man fast sagen.
Wir haben jetzt in viereinhalb Jahren vier Trainer verbraucht. Deshalb null Vorwurf an den Trainer, sondern da muss sich jeder Einzelne im Verein und ich meine wirklich im Verein an der Nase nehmen.
Doch wird mit ihm nun alles besser? Erfolge ja, auch. Aber Tiefschläge bleiben ein treuer Begleiter. Im Hinblick auf die Meistergruppe macht das Wiener Derby-Debakel eines klar.
Es zählen jetzt mittlerweile nur mehr Siege.
Das Frühjahr beginnt tatsächlich nach Wunsch. Wird nun endlich alles gut? Wieder nicht. Wahrscheinlich nicht.
Das war ja immer das Problem, dass du dich nie auf andere verlassen darfst. Du musst es selber in der Hand haben. Das hatten wir nie. Und das haben wir uns selber durch die Resultate im letzten Jahr kaputt gemacht. Das ist so. Und auch jetzt, ich werde mich nie auf andere verlassen. Du musst das immer selber auch regeln können. Und das können wir nicht. Und das konnten wir das ganze Jahr noch nicht.
Die Suche nach Ruhm und Anerkennung geht weiter. Für Didi Kübauer. Goran Djuricin ist als Rapid-Trainer nicht fündig geworden.
Gogo, mit welchen Gefühlen blicken Sie jetzt zurück auf Ihre Zeit bei Rapid?
Ja, viel weniger emotional natürlich und bisschen wehmütig natürlich auch. Aber ich habe einen klaren Plan bekommen von Rapid und der hat geheißen Europa League Quali. Und somit war für mich das klar, dass ich das schaffen will, nicht nur für den Verein, sondern auch für mich persönlich, weil es Erfolg war für mich, weil ich doch ein junger Bundesliga-Trainer war. Und ja, und es ging auf Kosten der Meisterschaft. Aber nicht nur wegen der Doppelbelastung, das in Österreich keiner hören will. Vor ein paar Wochen habe ich ein Interview gehört von Lucien Favre von Dortmund, der einfach gesagt hat, nach einem 0:0 gegen Hertha, meine Jungs sind müde, wir haben viele Spiele und wir haben über Monate Doppelbelastung gehabt. Das ist der erste Fakt. Der zweite Fakt ist, dass wir Pavlovic und Schobesberger nicht gehabt haben. Hoffmann war 70% der Spieler bei mir verletzt. Boli war in den letzten 5 Spielen nicht dabei. Also wenn du dann die Doppelbelastung hast und dann Schwerverletzte hast, kommt sowas raus. Und das ging auf Kosten der Meisterschaft noch einmal und da ist halt einiges schiefgegangen. Und ich glaube, Rapid kämpft mit ähnlichen Problemen. Wir haben in der Meisterschaft wenig Tore geschossen. Es ist ähnlich jetzt so, leider Gottes, aber es ist so, dass die Mannschaft international richtig tolle Leistungen geboten hat. Wir haben Slovan Bratislava 4:0 geschlagen, wir haben daheim 3:1 Bukarest geschlagen. Wir haben Spartak Moskau geschlagen, 2-0. Also ich bin auch froh, dass ich da einen Teil mit dazu beitragen habe können.
Auch die Bundesliga-Bilanz ist ja nicht so schlecht, auch Ihre persönliche
insgesamt
als
anscheinend
Trainer.
Ja.
Wenn wir nämlich draufschauen, dann sehen wir ganz deutlich, dass Sie einen sehr ordentlichen Punkteschnitt erreicht haben, nämlich 1,62 Punkte, nur ganz knapp hinter Peter Schöttl und hinter Soran Barisic, also Sie haben einen besseren Punkteschnitt als Dietmar Kübauer.
Ja, ich glaube, das sind Statistiken. Auf der anderen Seite hat Dietmar Kübauer viel weniger Spiele als ich, muss man auch sagen. Aber darum geht es nicht. Es ist so, dass ich weiß für mich, ich habe Teilerfolge gehabt. Wir haben gegen eine richtig stark beformte Sturm Graz den Kürzeren gezogen in der ersten Saison und sind Dritter geworden. Vorher habe ich die Mannschaft übernommen als Achter, von 10 als Achter. Da war wirklich Abstiegsgefahr da und das war nicht einfach. Als unerfahrener Trainer.
Aber und wir sind dann noch Fünfter geworden.
Sie sind ein
unerfahrener Trainer, Hans, im Nachhinein gesehen.
Nicht unerfahrener Trainer, das stimmt nicht. Unerfahrener Bundesliga-Trainer.
Bundesliga-Trainer.
Das ist ein Riesenunterschied.
Okay. Das ist ein Riesenunterschied. Aber ja. Sind Sie vielleicht als unerfahrener Bundesliga-Trainer, Hans, zu früh Rapid-Trainer geworden? Das ist Ihr erster Chefposten in der Bundesliga gewesen.
Kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, dass ich von Anfang an nicht das Standing gehabt habe bei Rapid. Auch aus dem Grund, jetzt komme ich wieder zu denen, auch aus dem Grund, weil er mir auch mit Kanadi gearbeitet hat und schon dort war.
Weil das die meisten geglaubt haben, dass das ist selber,
aber das war ja ganz andere Spiel. Und er hat bei Rapid von Anfang an einmal sicher nicht das Standing gehabt. Und dann, als in der Meisterschaft nicht gelaufen ist, dann sicher auch nicht. Und da hat er schwer gehabt, das war für ihn sicher eine schwere Aufgabe, ob es zu früh kommt oder nicht, das muss jeder selber spielen, das muss er selber spielen, ob das... Nochmal, wir kommen wieder zum Co-Trainer, das, was er gesagt hat, weil er jetzt gesagt hat, natürlich ist es so, wenn der Verein dann sagt, den Trainer ausschmeißt, den Kanadi, und sagt dann, bitte mach das jetzt du weiter, wir brauchen dich jetzt. Natürlich sagt keiner nein, das war ja völlig falsch, klar macht er das. Aber ich glaube, dass die Zeit nicht für ihn war und das Standing... Sicherlich, ja. Auch bei den Funktionären, muss ich schon sagen.
Die Frage ist, ob Sie natürlich mit mehr Erfahrung bei kleineren Clubs dann von Anfang an ein besseres Standing bei Rapid gehabt hätten.
Das kann sein, aber die Erfahrung kannst du in der Bundesliga gar nicht machen, wenn du Rapid-Trainer wirst. Das ist einfach etwas, was jeder Trainer nur bei Rapid erleben wird in Österreich, nehme ich an. Oder vielleicht ähnlich so bei Austria. Sonst gibt es einfach nirgends diesen Druck, diese Erwartungshaltung, diese Größe des Vereins, diese Tradition. Und das muss man mal da blasen, das Ganze. Das ist nicht so einfach. Und ich bin ein gutmütiger Mensch. War vielleicht ein bisschen zu demütig und habe sehr, sehr viel auf meine Schultern genommen. Und vielleicht ist mir dann auch zum Schluss die Kraft ein bisschen ausgegangen und die Energie für die Mannschaft selber, weil der Verein einfach sehr groß ist. Und deswegen muss man diese Erfahrung aber auch einmal machen und wissen, okay, was will man in Zukunft anders machen, was will man besser machen und was ist wirklich wichtig.
Sie haben vorhin gesagt, es war dann am Ende auch Erleichterung für Sie, eben nicht mehr Rapid-Trainer zu sein. Was war besonders erleichternd oder wo waren Sie besonders froh, das nicht mehr miterleben zu müssen?
Ja, der ganze Druck war, auch Freddy Pickel war dann, Entschuldigung, ein armes Schwein, der haben es nur drauf gehabt auf ihn und auf mich. Alle Erfolge, die wir gehabt haben,
ja,
haben
sehr, nicht sehr gezählt. Lang im Rücken.
Ja, ja, hundertprozentig. Ja. Also ich bin Freddy Pickel sehr, sehr dankbar und ein richtig toller Mensch, der mich sehr unterstützt. Und wie gesagt, wir hatten unsere Teilerfolge, die aber niemand so richtig ernst genommen hat. Und wie Hans Krankl richtig gesagt hat, ich habe von Anfang an kein Standing gehabt. Wahrscheinlich wegen der kleinen Austria-Vergangenheit oder wie auch immer. Oder weil ich Co-Trainer war bei dem Ex-Trainer. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, dritter Platz war dann zu wenig. Europa-League-Qualifikation war zu wenig. Ja, gut. Ist halt dann so.
Wie ist es Ihnen jetzt? Im Nachhinein kann man es ja offen ansprechen, gegangen damals mit diesen Gogo-Rausrufen, mit dieser Kampagne von einigen Fans.
Ich habe ein paar Wochen gebraucht, bis es überhaupt gewirkt hat. Die ersten zwei, drei Wochen habe ich das so richtig gut kompensieren können. Aber irgendwann hat es dann gewirkt und muss sagen, das ist dann sehr, sehr unangenehm, weil ich auch gespürt habe, dass das dann auf die Mannschaft geht. Also die Mannschaft, der eine oder andere Spieler ist auch zu mir gekommen und hat gefragt, was da los ist und ob sie mich irgendwie unterstützen können. Das war irrsinnig unangenehm, weil es auch unangebracht war.
War das das Schwierigste für Rapid?
Nein, es war nicht das Schwierigste. Das war nicht das Schwierigste. Es war diese Wertschätzung hat mir gefehlt, einfach zum Schluss dann vielleicht auch oder nicht nur zum Schluss, die ganzen eineinhalb Jahre, die Wertschätzung, glaube ich.
Wobei von ich wem die Wertschätzung?
Vom gesamten Umfeld, finde ich. Es ist aber gar nicht böse gemeint und das hat sicher keiner absichtlich gemacht, dass die Gesellschaft tickt so. Es wird dann mit zweierlei Maß gemessen. Es ist so. Mit dem muss man fertig werden in der Gesellschaft, heutzutage überhaupt im Fußball. Und wenn man das einmal erlebt hat, relativiert man dann viel mehr und dann weiß man auch in Zukunft, wie man an gewisse Sachen rangeht.
Hans, du hast ja Goran Djuricin damals in dieser Phase immer sehr verteidigt und hast das nicht für möglich gehalten, dass die eigenen Fans so eine Kampagne
fahren. Ich kenne das. Ich bin ein Kind von Rapid, ich bin da drauf gewachsen, ich bin in der Knabenmannschaft gespielt, bin alles durchgegangen. Daher kenne ich den Verein. Noch einmal, ich darf es sagen, wer andere darf es nicht sagen. Das ist die größte Schlangengrube, die es gibt. Das ist wahrscheinlich Rapid und Austria. Die gefährlichsten Vereine, die es gibt, weil alle Leute mitreden wollen, alle Leute, die keine Ahnung haben, sich in Dinge einmischen, von denen sie keine Ahnung haben. Und als Trainer bist du da eben, wie schon gesagt hat, manchmal ein armes Schwein oder du gewinnst alles. Und der einen an den, der alles gewinnt, den gibt's nicht. Der Trapattoni und der Arsène Wenger, ja, und der Pep Guardiola, aber selbst die haben nicht alles gewonnen. Und das geht ganz einfach nicht. Und dann ist es ist ganz einfach schwierig. Und für ihn war es sicherlich besonders schwierig, das ist so. Aber er hat es auch überstanden und er wird seine nächste Station machen und dann wird es weitergehen. Dann werden Erfolge kommen, Misserfolge, Wiedererfolge, so wie bei jedem Trainer, so wie es sich gehört. Hoffentlich mehr Erfolge, das wünsche ich überhaupt jedem, weil was Schlechtes braucht man nicht wünschen.
Als Trainer kannst du einfach nicht immer Erfolg haben.
Man muss sich seine Erfolge, die man erzielt, für sich in seine Kiste bringen. An denen muss man sich aufrichten, wenn es einmal nicht läuft. Und auch die Fans oder beziehungsweise der Verein bei Rapid, möchte ich da zum Gogo dazu sagen, er hat einfach von seinem Standing her keine Chance gehabt, diese durch Krisen oder durch Probleme durchzugehen. Und das war natürlich, ist für ihn bitter gewesen, aber er hat es trotzdem sehr, sehr lange überlebt und den Druck, den er ausgehalten hat und beziehungsweise mit dem er in den letzten Wochen seiner Amtszeit konfrontiert war, den halten nur ganz, ganz wenige aus. Wir haben in Mattersburger Cup ein Spiel gehabt, wo es spitz auf Knopf gegangen ist, 120 Minuten lang. Und da hat es Leute gegeben aus dem eigenen Anhang, die ihn über das ganze Spiel beleidigt und beschimpft haben. Und da war ich Zeuge. Und schon allein dieses Erlebnis hat irgendwo widergespiegelt, welchen Druck er ausgesetzt ist. Und dass man dann irgendwann einmal in die Knie geht oder dem ganzen Tribut zollt, ist nur menschlich. Und dass das auch eine gewisse Zeit braucht, bis man das verarbeitet hat, ist umso klarer. Und das dauert natürlich eine Zeit. Und ich hoffe, dass er bald wieder einsteigt. Und ich denke, noch so ein, wie lange ist das jetzt, ein halbes Jahr her?
Fünf Monate,
ist es sicher. Ist man wieder bereit, solche Dinge in Angriff zu nehmen oder einen neuen Job in Angriff zu nehmen? Und ich hoffe, dass es bald wieder einen Job für den Gogo geben wird.
Sind Sie bereit, wieder einzusteigen?
Ja, mir juckt schon irrsinnig. Ja. Ich habe ja einige Hospitationen hinter mir.
Waren zuletzt bei Mönchengladbach?
Ja, war bei Mönchengladbach, war hochinteressant. War auch mit Dieter Hecking essen, persönlich mit ihm. Also war bei jeder Wiederanalyse dabei. Ich habe genau den Spielplan gewusst, wie es gegen Leverkusen sein wird. Mhm. Ja, das war hochinteressant und deswegen will ich dann schon langsam auch meine Ideen wieder umsetzen und möchte einfach Spaß haben bei meinem Job.
Muss es Bundesliga sein? Soll es das Ausland sein? Könnte es auch in die zweite Liga gehen?
Es muss das Gesamtpaket passen. Ich will einfach wieder Herausforderung. Ich weiß, dass ich es mir wieder verdienen muss. Bei Rapid waren gewisse Sachen gut für mich, gewisse Sachen waren nicht so gut. Aber im Endeffekt war ich zufrieden jetzt da und möchte wieder wo anfangen, wo das Paket passt sozusagen.
Apropos Rapid, gibt noch eine Frage aus dem Internet an dich, Hans Krankl.
Bitte.
Ja. Von Vladan Novakovic. Wäre es für Krankl eine Option, als neuer Präsident zu kandidieren oder eine Funktion im Vorstand nach Kramer zu übernehmen? Es würde Rapid extrem gut tun und endlich mal sportliche Kompetenz reinbringen in die Suppe aus Geschäftsleuten und Ex-Politikern. Hans, Bist du bereit?
Vielen Dank für diese schönen Worte. Nein. Ja.
Gut. Dann bin ich sehr erleichtert, weil dann bleibst du uns bei Sky erhalten.
Warum? Also gibt der Doppelfunktion
nicht. Nicht einmal für dich.
Bist sicher?
Also, ich glaube, es juckt den doch ein bisschen. Ja?
Na. Gut. Bitte lass mich.
Besten Dank, Hans Krankl, für heute. Herzlichen Dank, Goran Djuricin.
Danke.
Für eine interessante Gesprächsrunde bedanke ich mich auch bei Klaus Schmidt. Alles Danke. Gute für die kommenden Aufgaben. Und bei uns geht's morgen weiter mit der Champions League. Wir zeigen Ihnen das Spiel zwischen Manchester City und Schalke 04 auf Sky Sport Austria ab 19.30 Uhr. Mittwoch dann der große Schlager Bayern München gegen den FC Liverpool. Also. Und dann gibt es am Mittwoch ab 19 Uhr auch Eishockey. Die Playoffs beginnen KC gegen HC Bozen auf Sky Sport 5 HD. Das war's für heute. Das war Talk on Tore. Im Namen des gesamten Teams noch einen schönen Abend. Bis bald. Wiederschauen.